Das wird richtig rein hier. Und jetzt kommen wir zum Ende von Bratwurst und Baklava. Habe ich gerade Bratwurst und Baklava gesagt?
Du treuloses Schwein. Du
bist so ein... Ich habe gerade Spotify aufgemacht, um Songs
natürlich,
zu empfehlen. Und
dann ploppte
Bratwurst und Baklava
natürlich. Natürlich. Wes Brot ich esse, des Lied ich sing, ne?
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Erst bereitet die Monteurin den Kolben vor. Er hat einen Durchmesser von knapp 27 Zentimetern.
Oh.
Das 100 Kilo schwere Pleuel kann die Mitarbeiterin nur mit einem Kran bewegen. Langsam führt die Monteurin das Pleuel in den Kolben ein. Anschließend schiebt sie den Haltebolzen durch die Führung. Eine Viertelstunde braucht sie.
Ja, eine Viertelstunde. Darunter
eine Viertelstunde.
Ist nichts zu machen. Eine Viertelstunde.
Naja, bei 27 Zentimeter Umfang rein, das ist ja nur wirklich ein großer Kolben.
Ja, und der Pleuel, der in die was weiß ich was.
Das nennt man das nicht den Remfort-Kolben nach dem Erlenmeyer-Kolben, der größte Kolben, der bekannt ist?
Ja, weiß ich nicht. Nee.
Der Remfort-Kolben.
Also, ich glaube, so ein Schiffsdiesel ist da noch eine, also kommt nah dran, aber ist.
Ich habe meinen Schwanz nach einem Schiffsdiesel benannt, finde ich auch.
Er ist ja schon so ein bisschen Karnevalshumor, oder? Mit dem großen Kolben, der da eingeführt werden muss und so. Ich weiß nicht, ob das unserem Niveau noch gerecht wird oder ob das zu hoch ist.
Das ist absolut richtig. Das übertrifft unser Niveau ja locker. Das ist gegenüber dem, was wir so darbieten, nicht angemessen. Reini, wie geht's dir, meine kleine Zaubermaus?
Ach, ganz gut. Ich bin langsam in Essen angekommen, was man vielleicht, ich weiß es nicht, im Hintergrund sogar hört, weil hier die ganze Zeit vor meinem Fenster Polizei und Krankenwagen vorbeifahren. Ich frage mich, warum um diese Uhrzeit.
Es ist halt nicht mehr das schöne Wien, es ist jetzt wieder Essen. Es ist nicht mehr das Drei-Sterne-Menü mit Lachs, es ist jetzt Currywurst.
Es ist der dreckige Pott, aber ich liebe ihn sehr. Also ich bin sehr glücklich, hier zu sein.
Du bist glücklich, ne?
Ja. Bin ich.
Die lange Odyssee des Reinhard Remfort. Er zog aus, um ein Mann zu werden. Er ging nach Möhrenhausen, Emmel Möhrchen, wie hieß die Scheiße nochmal?
Obermörlen.
Er ging nach Obermörlen, er ging nach Zündorf, er ging nach Wien, er ging nach Ludwigshafen. Doch nirgendwo fand er das, was er begehrte. Er fand sich selbst erst in der heimischen Kolchose der Essener, des Essener Südens. Dort, wo er untergebracht ist, in einem Schoß von feiner Assigkeit. Morgens schön im Kiosk schlappen, sich erstmal ein Ötti gönnen. Ein schönes Ötti, Ötti. Gib mal ein Ötti für 90 Cent. Viele wissen gar nicht, dass
Hansa
wir von Oettinger Pilz sprechen.
Oder ein
Oh, hast du einen Faxe am Start? Komm mal. Oh, hier ist Faxe. Oh, Faxezeit. Faxe, der 1-Liter-Becher. Erstmal morgens. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ja eine der faszinierendsten Sachen an Spiegeltrinkern, also Leuten, die so dauerbesoffen sind, dass sie es echt schaffen. Also ich verstehe, wie man sich abends 4 Flaschen Wein reinschnallen kann, um dann irgendwie tief und fest besoffen im Schaukelstuhl zu schlafen. Aber wie man morgens so völlig ironiefrei um 7.30 Uhr an der Tanke sich einen Faxepilz reinhauen kann, das geht nicht in meinen Kopf.
Aber das hat, wenn du so hart alkoholabhängig bist, ja auch nichts mehr mit Genuss oder irgendwas zu tun.
Es ist dann kein Genuss mehr.
Wenn du dir morgens irgendwie schon das Bier reinziehst und so. Ich glaube auch, dass der Übergang dahin fließend ist. Also niemand entscheidet sich ja dafür. Ich werde jetzt irgendwie Alkoholiker, sondern das ist so ein Ding, in das man reinrutscht.
Das glaube ich auch. Ich will mich darüber auch jetzt nicht falsch verstehen. Ich will mich da in keinster Weise drüber lustig machen. Das ist eine Katastrophe und eine der größten, nennen wir es mal, sozialen Miseren unserer Gegenwart, dass so viele Menschen alkoholabhängig sind. Aber trotzdem gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Alkoholismus. Ne? Es gibt so diesen klassischen Harald-Junke-Typ, also jemand, der auf Exzess trinkt, ne, also der so wirklich dann, wenn er trinkt bis nichts mehr geht. Und dann gibt's so diesen klassischen Spiegeltrinker, ne, der dauerbetrunken ist, der aber schwerer zu enttarnen ist. Also ich glaube, in ganz vielen, was man so im Englischen Suburbia nennen würde, also in ganz vielen deutschen Vororten, in diesen ganzen Rhein-Eigenheimen gibt es, also weißt du, so, wo draußen so in Salzteig der Name an der Tür hängt und man samstags grillt und so, gibt es Unmengen an diesen klassischen Spiegeltrinkern. Ich meine jetzt nicht die 7.30 Uhr Faxe-Leute, Aber Leute, die so über den Tag verteilt immer wieder mal einen Schluck aus irgendeiner Pulle nehmen, zum Beispiel. Ja, also wir hatten zum Beispiel eine Nachbarin, von der es natürlich alle wussten und wo wirklich immer klar war, da ist halt in jeder Tasse Kaffee morgens ist schon Sherry drin. So.
Ich frage mich, wo das anfängt, weil es gibt ja auch das ganz, ganz klassische Feierabendbier, wenn man das so nennen möchte. Fängt da schon Alkoholismus an?
Eigentlich? Ja, da wird immer definitorisch darüber gestritten, ob jemand, der regelmäßig, also jeden Tag Alkohol zu sich nimmt, schon Alkoholiker ist. Ja. Ich finde das ein bisschen, also ich finde es legitim, wenn man, keine Ahnung, 8 Stunden am Tag im Büro arbeitet und abends sich zum Abendessen eine Flasche Bier aufmacht, ja, würde ich.
Jeder wie er will. Also, ne?
Aber es ist ja ein Übergang von Krankheit. Also ich glaube, die Frage ist einfach, musst du es oder musst du es nicht? Und da fängt die Sucht an.
Ja, fängst du irgendwann an zu zittern? Kannst du, oder?
Ja, nicht mal als Entzugserscheinung, aber musst du jetzt bei diesem Abendessen unbedingt ein Bier trinken? Weil dann bist du ja im weitesten Sinne schon in irgendeiner Art von Abhängigkeit. Und in der anderen Variante, also wo du hingehst und sagst, okay, ich kann heute Abend auch einfach mal ein Wasser trinken, dann, also ich für meinen Teil zum Beispiel, ich bin relativ safe, was Alkoholsuchterkrankung angeht, weil ich einen starken Ekel empfinde, wenn ich getrunken habe. Also wenn ich jetzt wirklich mal betrunken war, was lange her ist, dann trinke ich fast eine Woche gar nichts mehr.
Ich erinnere mich noch an Clubbesuche, von denen du letztens noch erzählt hast.
unter Drogengesetz werden gilt nicht, Reinhard.
Ja, okay? Ich weiß, aber du hast doch drumherum garantiert auch mal was getrunken. Also es ist bei mir ähnlich. Also ich halte die Gefahr in Alkoholsucht bei mir auch für relativ gering, denn ich trinke auch wirklich wenig, also super selten. Ich habe zum Beispiel.
Aber wenn dann häufig und viel und auch.
Nee, hol die alten Otto Walkes-Witze raus, ne? Ja. Ich trinke wirklich sehr wenig Alkohol. Also ich habe früher in meiner Jugend halt, ne, wie man das halt so macht, am Wochenende und so häufiger mal über den Durst getrunken und so. Aber ich habe zum Beispiel so gut wie nie Bier zu Hause. Und wenn ich Bier zu Hause habe, dann passiert es mir, dass das schlecht wird, also abläuft. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich mir das letzte Mal für mich alleine wirklich ein Bier aufgemacht habe. Wenn ich aber in anderen Situationen bin, wenn ich zum Beispiel essen gehe oder so, dann bestelle ich mir gern Weizenbier zum Essen dazu. Würde ich zu Hause aber nicht aufmachen. Oder wenn ich unterwegs bin mit Nikolas jetzt hier, weiß nicht, wie wir auf der Bühne sind oder so, da, wenn wir eine Stunde an der Tür stehen, Leute begrüßen oder so, dann nimmt man sich halt auch ein Bierchen mit. Oder nach der Show, wenn wir irgendwie nachts um 12:30 dann im Hotel ankommen, dann setzen wir uns auch nochmal irgendwie in die Hotelbar und trinken zusammen Bier. Aber das ist weit entfernt von meinem normalen Alltag.
Ich glaube, man muss auch vermeiden, es in den Alltag zu integrieren. Es darf kein Gegenstandsprodukt sein, das man wie Butter verwendet. Weißt du, dass man einfach so, ich nehme mal ein Bier, so dieses klassische. Ich glaube, dann besteht irgendwie die Gefahr. Aber es hat natürlich auch, was ist ja auch hirnphysiologisch nachgewiesen, dass es Menschen gibt mit einem Hang zu Suchterkrankungen. Ne? Ja. Also klar, Heroin, da kann, glaube ich, jeder von abhängig werden. Wenn du das spritzt, bist du dann einfach physisch und psychisch abhängig. Aber zum Beispiel Veranlagung zur Spielsucht oder Alkoholsucht, die ja anders gelagert sind als beispielsweise eine starke körperliche Abhängigkeit wie bei Heroin, die ist, glaube ich, auch ein bisschen im Charakter begründet. Und tja, also ich fand es bei Junke zum Beispiel so wahnsinnig tragisch, weil der Mann war ja ein Wunder, ne? Der war ja einfach unglaublich charismatisch, ein ganz toller Schauspieler. Ich kenne sogar jemanden, der ihn kannte und der gesagt hat, es war einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann, Harald Junke. Immer nett, auch besoffen immer nett. Also jemand, der im Hotel gearbeitet hat und ganz oft mit dem zu tun hatte. Und der hat ja am Ende seiner Karriere, also wann ist Junke gestorben, 2005, 2006, hat er das Korsakow-Syndrom gehabt, also so ein Syndrom, was man kommt über langjährigen Alkoholmissbrauch, wo dann faktisch sowas wie eine Alzheimer-Degeneration eintritt, aber halt aufgrund des Alkoholmissbrauchs, also der war ja am Ende gar nicht mehr bei sich. Aber der hat Ende der 90er noch eine Rolle gespielt, der Trinker, ne, wo er halt einen Alkoholiker spielt, da habe ich mich damals schon gefragt, also auf der einen Seite frisst da Realität die Fiktion. Auf der anderen Seite könnte ich das als Regisseur verantworten, dass ich einen Schauspieler caste, von dem ich weiß, dass er schwerer Alkoholiker ist und der spielt dann einen schweren Alkoholiker.
Schon hart,
also,
ne?
Ja, also es, ich habe den damals gesehen, fand den sehr bedrückend. Ist wirklich einer der besseren deutschen Filme. Kann man sich wirklich auf jeden Fall angucken. Es geht halt um einen Mann, der der schwerste Alkoholiker ist und immer mehr abrutscht. Genauso wie Leaving Las Vegas. Ne, die erste Rolle, für die Nicolas Cage den Oscar bekommen hat, auch zu Recht. Ich weiß nicht mehr, 96, 95 die Richtung. Also bevor er so in diese Action-Richtung dann so mit Con Air und so ging, hatte er für Leaving Las Vegas über einen Autoren, der alles verliert, alles verkauft, seine Frau, seine Kinder verliert und dann entscheidet, nach Las Vegas zu gehen und sich da generalstabsmäßig zu Tode zu saufen. Und der Film ist, hast du nie gesehen, ne?
Nee, habe ich nicht. Also glaube,
ist wirklich
also
lohnenswert.
Ich erinnere mich zumindest nicht dran.
Der basiert absurderweise auf der echten Geschichte des echten Autoren, der sich wirklich zu Tode gesoffen hat und der das irgendwie, ich glaube, als Tagebuch oder so festgehalten hat, und das haben sie dann verfilmt. Und in dem Film verliebt er sich in eine Prostituierte und findet eigentlich sein Glück wieder. Hm. Elizabeth Shue in dem Fall, die ganz bezaubernd gespielt ist. Also nicht diese Pretty Woman Bullshit Prostituierten Nummer, sondern so eine richtige Prostituierte halt. Was ich fand bei Pretty Woman immer so störend, dass Prostitution da dargestellt wird, als wäre das so ein Job bei Subway, weißt du? Also bei Pretty Woman hast du gesehen, oder?
Ja, den habe ich gesehen.
Okay, da kommt Prostitution darüber, als wäre das so, weißt du, so, ja, okay, ich stehe halt an der Straße in Hollywood und dann kommt halt so ein Milliardär vorbei und nimmt mich in seinem Lamborghini
ja,
mit.
Ja, das ist ja dieses, der Prinz auf seinem weißen Ross kommt vorbei und so. Das ist ja,
aber halt mit einer Prostituierten, nebenbei einer Straßenprostituierten, die aber aussieht wie Julia Roberts.
Ja, ich würde jetzt aber nicht halt Prostitution oder Sexarbeit direkt abstempeln als schlecht oder
nein.
So.
Nein, das meinte ich gar nicht. Aber in dem Film geht es um eine Straßenprostituierte auf den Straßen von Hollywood. Und da muss man dann sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die aussieht wie Julia Roberts und topfit ist und völlig bei sich, ist
eher gering.
Und freiwillig in diesem Business. Ich spreche nicht von Prostitution an sich, ich spreche jetzt von Straßenprostitution offen auf amerikanischen Straßen. Das sind schon alles Mädels, also sehr viele, glaube ich, die unter schweren Problemen, Drogenabhängigkeit und so leiden und auch nicht aussehen wie Julia Roberts. Egal, tut ja gar nichts zur Sache, wir waren bei Alkoholismus. Leaving Las Vegas sollte man gesehen haben, ist einfach wahnsinnig bedrückend, weil eigentlich denkt man die ganze Zeit, ey, du hast doch jetzt was gefunden, für das du leben kannst. Diese wundervolle Frau, die dich auch liebt, trotz ihres Backgrounds und trotz deines Backgrounds. Aber sein Plan, sich halt tot zu saufen, den zieht er halt eiskalt durch. Und das ist wirklich schlimm.
Also man hat jetzt, nochmal kurz zu Harald Junke zurückzugehen, man hat da ja irgendwie das Bild dieses immer gut gelaunten, immer leicht angetrunkenen Menschen vor Augen. Ne? Ich meine, ich finde auch diesen, wie war das nochmal, wie hat er Glück definiert oder so? Immer leicht betrunken und keine Termine?
Leicht einsitzen und keine Termine, ja.
Also, ne, so tragisch diese Figur ist, diese Definition kann ich ein bisschen nachvollziehen. Keine Termine finde ich großartig und leicht einsitzen ist ja manchmal auch ganz nett, nur halt sollte kein Dauerzustand werden. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel von Harald Junk mal aufgerufen und ab dann, also du hast ja gesagt, er hatte dieses Korsakow-Syndrom.
Korsakow-Syndrom.
Genau, diese Gedächtnisstörung. Was ich nicht wusste und was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig finde, ist, der hat die letzten 4 Jahre seines Lebens
im Pflegeheim gelebt,
genau, in der Nähe von Berlin.
Mhm. Völlig abgetreten, ja. Ja schlimm, krass. Ganz schlimm. Definitiv. Also,
tragisches,
ich glaube, es gibt im Moment eine Petition,
ne?
Nach ihm eine Straße in Berlin zu benennen.
Ah.
Wobei man echt sagen muss, also wenn nicht nach ihm, nach wem denn sonst? Also, Harald Junke ist Berlin. Weißt du, ich meine, es gibt keinen, der mehr für Berlin steht als Harald Junke. Also, dass es da keine Harald-Junke-Straße schon lange gibt, wundert mich persönlich.
Ja, es gibt wohl eine Gedenktafel und so. Hatte Harald Junke irgendwelche Skandale? Also, abgesehen von seinem Alkoholismus?
Also, einer der größten war so Mitte, Ende der 90er. Da ging es aber schon so aufs Finale zu, wo es ihm wirklich schon gar nicht mehr gut ging. Da hat er sich mal so richtig weggeschossen, hat sich irgendwie so eine ganz junge Geliebte, die war irgendwie 17, 18 Jahre alt, also noch ganz, ganz jung, wo du wirklich so dachtest, und saß dann in einem Hotelzimmer, ich glaube in Berlin, mit Blutungen im Gesicht, weil er hingefallen war, im Bademantel, hatte dieses blutjunge Mädchen auf dem Schoß und brabbelte irgendwas in die Kameras. Und das war so, wo dann auch seine Frau Susanne, glaube ich, sagte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Und das war Ende, Mitte der 90er, war das mal so ein ziemlicher Skandal. Aber das war halt schon eindeutig, dass er nicht mehr bei sich war. So. Und dann hat er aber trotzdem immer weitergearbeitet. Also er ist dann wieder aufgetreten und war wieder da.
Krass. Das ist dann auch so, man, ne, so aus der Kategorie, er kann es nicht lassen. Ne?
Ja, und ich kann dir das jetzt, also auch unter meinem Job sagen, unter Komikern gibt es, also ich werde natürlich keine Namen nennen, aber welche von denen das jeder weiß und wo ich das auch schon mitbekommen habe. Und wo du daneben stehst und dann sagen die Leute immer, ach, das ist ja so ein Lustiger, das ist ja so ein Lustiger. Auch die Leute hinter den Kulissen sagen das. Und eigentlich wissen zumindest die Leute hinter den Kulissen alle, nee, der ist nicht lustig, der ist Alkoholiker. Zwar ja, schwerer.
Ich glaube auch, dass in der Branche der Grad an Leuten mit psychischen Störungen, na, sei es jetzt irgendeine Form von Suchterkrankung. Nee. Ja, bei dir ist es Dummheit. Sei es jetzt irgendwie, also ne, irgendeine Form von Depression oder so, relativ verbreitet ist, weil der Charakter auf der Bühne bist ja nicht nur du.
Es ist eine Abstraktion deiner selbst oder du bist eine Kunstfigur, gibt es ja auch, aber ja. Ich glaube, dass viele, also es ist ja nicht jeder so ruhig dabei wie ich zum Beispiel.
Ich kenne es ja auch von auf der Bühne stehen, das kann halt anstrengend sein und also das ist natürlich
auch ganz... Ja, aber auch viele müssen, also ich empfinde keine Aufregung, aber es gibt halt ganz viele, die extreme Aufregung empfinden und der erste Trick dagegen ist halt wirklich ein Glas Wein.
Ich hätte
und
gedacht,
das Aufregung, erste Glas Wein ist ja nicht schlimm.
Also ich hätte gedacht, Aufregung ist irgendwann vorbei, oder?
Nein, habe ich dir doch mal erzählt. Also ja. Ich will jetzt also, den Namen nicht nennen, das wäre irgendwie klar. Indiskret, aber ich war mal mit jemandem, der über 50 Jahre auf der Bühne steht. Also wirklich so aus der Kategorie von der Lippe Hallerford und so, ne? Also wirklich uralt Generation.
Aber man gewöhnt sich daran.
Ich war bei einer Show von dem und der war ein richtiges Arschloch. Das muss ich einfach mal sagen. Also ich habe selten jemanden so unsympathisch erlebt. Der war so arrogant und eklig und richtig gehend ekelhaft. Also wo ich wirklich so dachte, was hat der für ein Problem, der Typ, ne? Ja. Und dann sagte jemand zu mir, nee, der ist aufgeregt. Ich sag, was? Der ist aufgeregt? Der war schon auf der Bühne, da war mein Vater noch im Sack. Willst du mich verarschen? Und er sagte, nein, warte mal ab. Der ist aufgeregt. Ich so, okay, wie denn? Und er sagt, ja, einfach total, der geht durch die Decke, der ist völlig aufgeregt wegen der Nummer hier. Ich sag, okay, krass. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber es war wirklich so, die Show war vorbei und er war der netteste Mensch.
Oh, krass, okay. Also weil, also was ich mir vorstellen kann oder was ich auch kenne, ist, dass du halt an dem Abend oder so, wo du dann auf der Bühne stehst, eigentlich lieber gerade was anderes machen würdest. Schlafen zum Beispiel. Oder einfach irgendwie, was weiß ich.
Ja gut, aber das, so geht's den Leuten, die im Büro sind.
Ja, genau. Das wollte ich ja gerade sagen. Das ist dann halt ein Job an dem Abend und das darf man sich nicht anmerken lassen. In dem Moment. Das darfst du dir vorher und nachher, das darfst du dir anmerken lassen, wenn du zurück im Hotel bist oder so, aber vorher halt nicht. Ich bin ja gerade beim Umzug, ne? Harter Themenwechsel, aber trotzdem.
Reini, was hast du also? Hör zu, das müssen wir jetzt mal einmal klären hier im Alliterationsgebäude, weißt du, wo der Basti und der Reini drin wohnen. Du hast in letzter Zeit immer diese Tendenz, wir reden über was, dann atmest du so durch, wie so eine, ja, weiß ich nicht, so wie so eine Sabine, die irgendwie noch eine Stunde länger machen muss als Sachbearbeiterin. Und dann sagst du, harter Themenwechsel. Reini, man kann doch auch mal über irgendwas reden, was ernst ist, sondern jetzt nicht schlimm. Kann man doch. Also. Ja, aber du immer so, ha, jetzt heute haben wir aber schwere Themen.
Mein Penis. Ja, ist doch auch.
Ja, nein, aber ist doch okay, über Alkoholismus zu reden. Ich denke mal, dass viele Menschen, die uns zuhören,
Alkoholiker also sehr sind. Viele, ne? das sind viele, sonst um das zu ertragen.
Sonst hält man die Scheiße doch auch nicht aus hier. Aber nein, ich meine damit, ich glaube, dass viele, die Alkoholiker sind, also zumindest die Umfeld, in ihrem Umfeld, Alkoholiker haben natürlich oder Erfahrung mit Alkoholikern.
Ja, jeder von uns hat in seinem Umfeld, zumindest im erweiterten Bekanntenkreis, jemanden, von dem man weiß, dass er oder sie ein bisschen zu oft zu tief in die Flasche guckt. Ne? Also, wie gesagt, ich hatte damals in meinem Freundeskreis jemand, dessen Vater halt Fernfahrer war und ich weiß, dass der sich, der die Woche durch nichts getrunken hat oder so gut wie nichts, ne? Also nach Feierabend ein Bierchen.
Aber das ist auch krass,
oder? Aber sonst gar nichts. Aber am Wochenende sich dann halt, wenn frei war, ne, zwei Flaschen Korn reingeschraubt hat. Auch alleine.
Aber das ist doch, also das verstehe ich ein bisschen, das ist so ein bisschen wie Partyraucher, das Phänomen habe ich nie verstanden.
Nee, ich auch nicht, das konnte ich auch nicht, also ich habe ja selber mal geraucht und Partyraucher wäre sowas, also wüsste ich nicht wie, weil das ist ja so, als ob du jede Woche mit dem Rauchen aufhörst.
Genau.
Oder es sind Leute, die sagen, dass sie Partyraucher sind, sich aber selbst nicht eingestehen wollen, dass sie unter der Woche, ja, hier und da, ja, da rauche ich mal eine oder so. Und dann guckst du dir genauer an und siehst so, die ziehen in der Woche auch zwei Schachteln weg. Ist dann für einen Raucher nicht so viel, aber trotzdem. Und
wahrscheinlich, ne, ist es eher das. Also ich habe letztens noch jemanden aus meinem Bekanntenkreis, engster Bekanntenkreis, erlebt, dass der jetzt mit über 30 mit dem Rauchen angefangen hat. Also wir standen öfters irgendwie draußen bei Shows. Und dann so, ey, lass mal eine mitziehen, so. Und dann, aber eher so partymäßig. Wir waren dann irgendwie unterwegs und dann hier, lass mal eine mitziehen. Und jetzt ist der halt einfach Raucher geworden, mit Mitte 30.
Mitte 30, das verstehe ich auch nicht.
Mitte 30, nee. Und wo ich auch so denke, Bruder, ey, du bist so ein kluger Bursche, was machst du denn da? In deinem Alter jetzt mit Rauchen anfangen?
Also ich verstehe, ich verstehe das, wenn man das in jungen Jahren und so macht, ne? Also wie gesagt, ich habe ja auch lange geraucht und war halt, naja, also auch jung, als ich angefangen habe mit dem Rauchen. Ich kann im Nachhinein auch nicht mehr sagen, warum oder wie. Ich habe in der Zeit, in der ich geraucht habe, auch gerne geraucht. Also ich war überzeugter Raucher, ja, wenn man das so nennen möchte. Aber irgendwann habe ich dann auch gesagt so, ey, das, also ich habe halt gemerkt, dass mich Rauchen einschränkt. Und zwar bei allen möglichen Sachen, ne? So gerade in der Situation, also ich habe zu der Zeit geraucht, als es anfing, irgendwann mal, dass man nicht mehr in Restaurants rauchen durfte. Heute eine komplett, also für mich eine,
ja, völlig absurd,
eine komplett nicht mehr vorstellbare Situation, dass man in einem Restaurant sitzt und sich da jemand am Nachbartisch eine Kippe anmacht.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Das, ey, ich meine, das Gleiche ist mit Clubs, ne? Das ist ja auch, oder in Flugzeugen, ne? Also in den alten ZR-Maschinen. Ja, Konzerte, aber so, also Flugzeuge finde ich bis heute das Absurdeste eigentlich. Das kann man sich wirklich,
ja,
dass man halt im Flugzeug geraucht hat, so, das ist wirklich gar nicht mehr vorstellbar.
Ist halt so ein Ding der Zeit, ne? Also so ein Zeitgeist-Ding. Ich habe irgendwann mal in einer neueren Maschine gesessen, da waren diese hier, also es gibt ja immer diese Rauchen-Verboten-Lämpchen, die dann angehen, ne? Hier anschnallen und nicht rauchen. Über jedem Sitz, da waren die ersetzt und da war nicht mehr so ein Zigarettensymbol, sondern Handy als Symbol. Jetzt Handy aus, also Handy in Flugmodus.
Was aber auch irgendwie, also bewiesenermaßen totaler Quark ist, oder?
Ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, also ja, natürlich merkst du in Elektronik, wenn irgendwie ein Handy in der Nähe liegt. Ich meine, jeder von uns kennt, also zumindest die Kinder der 90er kennen das noch, wenn irgendwo eine Box in der Nähe ist, du ein Handy daneben liegen hast und sich der Anruf quasi dadurch ankündigt, dass die Box halt anfängt zu knacken. Natürlich kannst du damit Messgeräte und so in der Nähe beeinflussen, aber ich sag mal so, wenn ein Flugzeug wirklich ernsthaft davon stark beeinflusst werden würde, dass ein Handysignal oder meinetwegen auch 100 Handysignale irgendwo in der Nähe sind, da würde ich mir Gedanken um die Technik in dem Flugzeug machen.
Ja.
Also zumindest ein bisschen. Also
wenn das eine echte Gefahr wäre, dass der kleine Marius sein Handy anlässt, also wenn das eine wirkliche Gefahr für die Technik des Flugzeugs wäre, dann...
Ich bin kein Luftraumfahrttechniker oder so und auch kein Pilot. Vielleicht kann uns da mir jemand einen Kommentar zuschreiben oder so, der in der Branche tätig ist. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ernsthaft eine Auswirkung hat, wenn da nennenswert Mobilfunk in der Nähe aktiv ist.
Also sagen wir mal so, wenn dem so wäre, ne, dass das eine massive Auswirkung hätte,
also vielleicht also die wissentlich mal, da wäre. Aber
also, nee, aber wenn dem so wäre, ne, dass das so wäre, dass man wirklich wüsste, okay, in einer von einer Million Fällen kann das dazu führen, dass das Flugzeug abstürzt, beispielsweise. Ja. Dann würden die doch die Handys am Eingang einsammeln. Da würden die doch sagen, okay, das ist also hier der Flieger kostet 400 Millionen plus Reparationszahlungen. Das ist uns nicht wert, damit sie Snake spielen können, wenn sie das Flugzeug benutzen. Also dann wäre doch einfach Handynutzung komplett verboten während des Fluges.
Ja, mittlerweile.
Wenn es wirklich eine Gefahr darstellen würde.
Also es gibt mittlerweile ja sogar Flieger, in denen du während des Flugs WLAN hast, also quasi Internet dazu buchen kannst.
Also über Satelliten funktioniert das dann, oder?
Ja, nehme ich an. Ich nehme an, dass das dann über Satellitenverbindung ist, weil für normalen Mobilfunk bist du ja zu weit vom Boden weg. Aber also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich problematisch ist. Vielleicht war es das mal vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren mit mehr Sendeleistung auf anderen Frequenzen oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute noch nennenswert irgendwie einen Einfluss hat.
Nee, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Reini, ich habe diese Woche geweint.
Du, oh, warum? Hast du in den Spiegel geguckt oder?
Oh, fuck you. Nein, ich hab den einen Film gesehen, der mich immer triggert, Reini. Also wirklich immer.
In einem Land vor unserer Zeit?
Oh, in einem Land vor unserer Zeit war auch schon Littlefoot. Aber nee, eigentlich gibt es drei Filme. Es gibt in einem Land vor unserer Zeit, wobei.
Bin ich gefliegt? Nein, du bist gestürzt. Nee, also, ich habe gestürzt.
Ja. Ach Gott. Übrigens ist der Film, ich glaube, 60 Minuten lang. Ne? Der ist ultra kurz. Echt? Muss mal nachgucken. So 60, 65, 70 Minuten länger ist der nicht. Ja, das ist in einem Land vor unserer Zeit. Oder höchstens 80. Genau, das ist, nee, den nicht, aber der würde mich, glaube ich, auch noch kriegen. Dann wäre noch, wie heißt das hier?
Schindlers Liste.
Nee, 90 Minuten, okay. Dann habe ich das verwechselt mit Samsung und ZD. Samsung und ZD sind nur 60, 70 Minuten.
Aber hier, in einem Land vor unserer Zeit hat laut Wikipedia 69 Minuten Spieldauer. Das ist kurz.
Okay, dann habe ich recht gehabt. Okay. Was wollte ich sagen? Genau, also in einem Land vor unserer Zeit kriegt mich dann My Girl.
Echt?
Er muss die Brille aufsetzen. Thomas J. muss die Brille aufsetzen. Er kann doch nicht sehen.
Ich erinnere mich noch daran, dass wir den damals in der Schule gesehen haben.
Ja, My Girl geguckt mit Anna Klumsky. Ich war verliebt in Anna Klumsky. Ich glaube, ich will Anna Klumsky heute noch heiraten. Und sie sieht auch immer noch genauso aus. Sie hat irgendwann mal bei 24, glaube ich, mitgespielt. Und sie ist immer noch, Anna Klumsky, ne? Die ist immer noch so süß. Die hat so ein Kartoffelgesicht.
es gab sogar My Girl 2.
Ja, natürlich. Eine Fortsetzung. Die habe ich auch gesehen. Im Kino. War allerdings, ist so ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause. Verstehst du? Das ist einfach exakt das gleiche Konzept, aber woanders. Wo du so denkst, okay, das ist nicht das Gleiche. Verstehst du? Nur weil sie jetzt im Urlaub ist und sich in ihren Teenie-Schwarm verliebt. Das hat dann schon nicht mehr funktioniert. Aber My Girl 1 mit Anna Klumsky und Macaulay Culkin, das killt mich heute noch.
Wo du gerade Kevin allein zu Hause sagst, kennst du diesen Kurzfilm in Anführungszeichen, also diesen Clip, wenn Kevin allein zu Hause real wäre, also eine reale Situation?
Jetzt nicht sofort, nee.
Ich weiß nicht mehr, könnte auch sein, dass das bei Family Guy oder so als Clip war. Irgendwo habe ich in meinen Gehirnwindungen so einen Clip, da siehst du zwei Einbrecher, die ein Haus einbrechen, auf so Spielzeugautos treten, sich wundern, warum da Spielzeugautos sind. Dann kommt Kevin die Treppe runter und die erschießen ihn einfach.
Ach so, doch, das war Family Guy.
Das war Family Guy, ja.
Das war Family Guy, ja.
Das ist wunderschön.
Ist glaube ich, auch realistisch.
Ja.
Also, und der Film, der mich zum Weinen bringt.
Ja.
Okay, also das war der Film, wo ich im Kino saß, meine Begleitung geheult hat damals, ich runter die ganze Reihe guckte, Jungs, gestandene Menge saßen, geheult haben.
Welche Begleitung wurde geheult? Hat mit dir im Kino nicht geheult?
Oh, Reinhard. Egal. Ne? Kommst du drauf, was es ist?
Ah, warte mal, ein Film, der wirklich traurig ist. Also
okay,
Schindlers
von
1900, nicht, ne?
Okay, also Schindlers Liste ist auch wirklich traurig.
Ja,
das ist
irgendwie, aber
das ist eher kein Film, finde ich, wo man so snobby heult, also so.
Ja, sondern wo man eher betroffen ist und schlucken
genau,
muss.
Genau, wo man richtig betroffen ist.
Ja.
Okay, ich gebe dir einen Tipp, 1999 ist er erschienen.
1999, Casper?
Was? Casper? Warum soll ich denn bei Casper der kleine Geist holen, Digga?
Was ist denn 1999
erschienen? Okay, ich geb dir noch einen Tipp rein, Gib mir noch etwas von dem Maisbrot-Boss.
Gib mir noch was von dem Maisbrot-Boss? Was für Filme guckst du?
Okay, ich gebe dir noch einen Tipp.
Ah, warte, ja. The Green Mile.
Ja,
The Green Mile.
Aber du hast gerade Filme 99 durchgeguckt, aber trotzdem.
Nee, da bin ich tatsächlich von selber drauf gekommen.
The Green Mile hat mich,
Den habe ich nur einmal gesehen. Ich erinnere mich aber noch dran, dass der wirklich, einen wirklich mitgenommen hat. Und der ist elendig lang.
3 Stunden, 10 Minuten.
Ja.
Die beste Stephen King-Verfilmung meiner Meinung nach. Also das ist wirklich trotzdem, obwohl der so lang ist, ist keine Minute langweilig. Also es ist wirklich echt, gilt ja auch, also wird oft, ja nicht, also er ist natürlich ein bisschen kitschig und er ist so ein bisschen Pseudo-Mystery und so, aber trotzdem, ich habe ihn einfach, war ein Film, wo ich jetzt wieder dachte, Mann, ist das ein schöner Film. Einfach so.
Okay, bei welcher Gelegenheit hast du The Green Mile geguckt? Das ist ja kein Film, wo man sich sagt, oh ja, komm, heute gucken wir mal The Green Mile.
Ich habe einfach mit einem Freund zusammen gesessen und habe gesagt, okay, er kannte den nicht. Und habe ich gesagt, den musst du gesehen haben. Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Ja. Und habe ich mich entschieden, okay, den geben wir uns jetzt mal. Und ich war wirklich begeistert. Also Green Mile hat mich komplett wieder abgeholt. Einfach ein wunderschöner Film, immer noch. Komplett von vorne bis hinten.
Ich fand bei Stephen King, bei allen Sachen, die so von Stephen King waren, also auch die Bücher, hast du mal ein paar Stephen King gelesen?
Nee, nie.
Also bei den Büchern sehr ähnlich wie bei den Filmen, der braucht ewig, um das Setting aufzubauen.
Doch, It habe ich gelesen und habe dann irgendwann, weil genau das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo er ewig braucht, um das Setting aufzubauen.
Bei jedem Buch, in jedem Buch.
Ja, aber wahrscheinlich ist das sein Geheimnis, ne? Also ich finde ja, wie gesagt, also doch, ich habe 1-2 Bücher von Stephen King gelesen. Was ich an diesem Mann so unglaublich respektabel und beeindruckend finde, ist, Alter, wo holt der das bloß alles her? Ne, wo holt er das aus seinem Kopf? Also ich habe unter anderem von Stephen King gelesen sein Buch über das Schreiben.
Und da sind wir wieder beim Alkoholismus. Nein.
Nee, also ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das Handwerk, Schreiben, also, weißt du, vom Leben und Schreiben oder so heißt es.
Ja.
Und da beschreibt er wirklich ganz genau, wie er arbeitet. Und du bleibst, obwohl er dir versucht zu erklären, wie Schreiben funktioniert, weil er hat ja einen unglaublichen Output. Ne? Also es gibt ja wirklich kaum jemanden, der in einer Frequenz schreibt wie Stephen King. Da scheinen ja problemlos 1-2 Bücher im Jahr. So,
und,
ne?
Und der auch so synonym geworden ist für Autor. Ne? Also Stephen King ist fast schon ein Synonym für Autor.
Richtig. Und ich finde das bei Stephen King wirklich unfassbar, muss ich sagen, das, was der geschaffen hat. Ne, also unglaublich eigentlich an Stories, wenn du mal durchgehst, ne, wie viele Sachen, selbst die du, von denen du erst gar nicht weißt, dass sie von Stephen King sind. Ich glaube, bei The Green Mile wissen es viele nicht. Misery, Christine. Super jetzt, ne? Christine, S. Allein S hat über 1000 Seiten.
Ja, dann der Film, wo S ist so ein richtig dicker Brecher. Also
Langoliers, wo die Welt aufgefressen wird von so Monstern.
Ja.
Also wenn du durchgehst, Cujo etc., Friedhof der Kuscheltiere, ist alles Stephen King.
Ich finde eine der schönsten Geschichten ist Needful Things. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Brennen muss Salem oder so, also so ein ganz beschissener deutscher Titel. Aber Needful Things ist eine der schönsten Geschichten oder eine der, also der Geschichten, die mich mit am meisten abgeholt haben.
Okay, Needful Things, den habe ich noch nie gehört. Also ich habe den Namen gehört. Eine der Geschichten,
die ich gelesen habe. Ja, nee, in einer kleinen Stadt heißt der auf Deutsch. In einer kleinen Stadt. Bei Needful Things ist es so, dass wird auch in der Simpsons-Folge auch bei Family Guy und so verarbeitet. Bei Needful Things ist quasi ein Händler in einer Stadt, also in so einem kleinen Bundesstaat, in so einem kleinen Ort, der einen Laden aufmacht, in dem man nützliche Dinge bekommen kann. Und zwar Dinge, für die Leute bereit sind, eigentlich jeden Preis zu zahlen. Also so.
Der Teufel ist es, oder?
Ja, genau, es ist der Teufel. Und es sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob es magische Gegenstände sind oder nicht, ist am Ende auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, der Preis, den der Verkäufer haben will, ist eigentlich immer nur eine Kleinigkeit. Der will kein Geld haben, sondern der will einfach nur, dass die Person einer anderen Person irgendeine Form von kleinem Streich spielt oder so. Und das führt, also das schaukelt sich so weit hoch, dass es am Ende dazu kommt, dass sich die Bewohner dieser Stadt gegenseitig umbringen.
Oh, okay.
Weil die halt,
also von der Zwietracht streut.
Ja, genau. Es ist dann auch so, dass nicht immer die Person irgendwie ihrem Nachbarn oder irgendwie einem direkten Konkurrenten Streich in Anführungszeichen spielt oder so, sondern einer komplett unbeteiligten Person. Sowas wie so ein Doppelmordtausch. Ne? Also, dass quasi die Leute,
was die ist den denn anderen. Ein Doppelmordtausch?
Ja, also dieses klassische Ding so, du bringst meine Frau um, ich deine.
Der Klassiker. Den wir ja auch schon oft besprochen haben und gesagt haben, ey, das wäre doch eine wirklich gute Idee.
Ja, dieses Ding so, du hast kein Motiv. Ne? Also der Mörder hat kein Motiv und tauscht mit jemand anderem. Und genauso ist es hier, dass die Leute, die dann quasi den Streich wirklich gespielt haben, kein Motiv haben, sich dann aber andere Leute rächen und dann denken, ah, dann war der das und so. Also der Teufel baut quasi ein Klima der Angst und der Zwietracht in diesem kleinen Ort auf.
Ich würde mich sehr interessieren, mir den mal anzugucken. Die meisten Stephen King-Verfilmungen sind ja in die Hose gegangen oder er mochte sie nicht. Eher die bekannteste Shining, natürlich Shining habe ich eben vergessen, die Stephen King überhaupt nicht mochte, obwohl es ja als Meisterwerk gilt. Er mochte auch Jack Nicholson als Hauptcharakter nicht, weil er immer meinte, dass Jack Nicholson zu viel von der, Jack Torrance ist ja die Hauptfigur von Shining, dass Jack Nicholson, also bei Shining geht es ja um jemanden, der auf ein leergestehendes Hotel aufpasst und in den Wahnsinn abgleitet. Das ist so die Grundstory. Und King hat sich massiv daran gestört, dass Jack Nicholson zu viel Wahnsinn schon mit sich bringt. Also dass er nicht normal genug ist, als dass man ihm abnimmt, dass er den Wahnsinn abgleitet, weil Jack Nicholson ja grundsätzlich schon so einen leichten Trip in den, also der ist ja einfach schon so ein crazy Typ, so, ne? Und das hat, und Stephen King war ganz selten zufrieden mit den Verfilmungen seiner Bücher. Wobei ich das auch verstehe, weil als Autor ist es natürlich noch schwieriger. Ja, aber dieser Output, also bei diesem im Leben, vom Leben und Schreiben, glaube ich, heißt es. Ich muss mal nachgucken, warte mal.
Stephen also King, ich find's als Autor ja schon, also nein, schlimm nicht, aber irgendwie blöd, wenn das Lektorat anfängt, Sachen zu ändern. Ne, irgendwie Sätze umzustellen oder irgendein Teil der Story meint so, ja, nee, das besser nicht, das passt so nicht. Da bist, also mir geht's zumindest so, als Autor sitzt dann schon so und denkst so, ja, aber ich habe mir schon was dabei gedacht, warum das so ist. Und da, das ist so ein Ding, wo man sich auch nach und nach drauf einlassen muss und sich nicht alles diktieren lassen darf und das ist so ein Miteinanderarbeiten irgendwann.
Das gehört zum Lektorat dazu, daran musste ich mich auch gewöhnen. Ja. Als Autor, der seine Rechte am Buch verkauft, ist ja natürlich noch schlimmer. Also ich kann das heute zum Beispiel sagen, ich habe die Rechte von Lehrerkind damals verkauft.
Ja.
Als Film, als Drehbuch, beziehungsweise ich habe die Rechte verkauft, dass ein Drehbuch daraus erstellt werden kann.
Ja.
Und dann kam die erste Drehbuchfassung und ich war so unzufrieden, also wirklich so umfassend unzufrieden, dass ich gesagt habe, ich möchte es nicht. Und dann habe ich drauf verzichtet. Ja. Weil es war einfach, das hatte nichts mehr mit mir zu tun. Nichts.
Ja,
und da es meine Lebensgeschichte ist, also zumindest in Teilen meine Lebensgeschichte ist, war es mir lieber, mich nicht im Kino dargestellt von, ich weiß nicht, Elias Mbarek zu sehen. aber verstehst du, es war einfach nichts, es hatte nichts mehr mit mir zu tun und meiner Geschichte. Es war einfach scheiße.
Ja.
Und das hat mich wahnsinnig geärgert und dann habe ich auf das Geld pfiffen und habe gesagt, okay, dann bitte nicht. Dann habe ich den so Stress gemacht, also sagen wir mal, habe so lange rumdiskutiert, bis sie keinen Bock mehr auf mich hatten. Und bei Stephen King, Das Leben unterschreiben heißt das Buch. Jeder, der sich fürs Schreiben von Büchern interessiert oder Stories, sollte das mal gelesen haben, weil wenn jemand wirklich weiß, wie es geht, ist es Stephen King.
Ja.
Und da erzählt er halt auch von seiner Arbeitseinstellung, ne, dass er sich einfach generalstabsmäßig jeden Tag hinsetzt und 20, 30 Seiten schreibt.
Ja, das ist, also meiner Erfahrung nach ist das auch die einzige Variante, wie man sowas wirklich machen kann. Also ein Buch schreiben bedeutet Disziplin. Also ne, du hast nicht immer Bock auf Schreiben und du kannst nicht nur schreiben, wenn du Bock hast, sondern das ist wie ein normaler Job auch. Du solltest, also zumindest war das meine Erfahrung, du solltest dir jeden Tag 2-3 Stunden mindestens blocken, wo du dich hinsetzt und sagst, auch wenn du keinen Bock hast, du schreibst jetzt was. Auch wenn du die 5 Seiten danach in die Tonne wirfst, ne, oder zur Seite legst oder so, du machst was. Sonst wird es nämlich nie fertig.
Ist so, ja, aber bei ihm war es schon krass. Ne? Also wo du so denkst, dieses, du musst dir ja vorstellen, alles, was er schreibt, ist Fiktion. Ne?
Ja,
alles.
Ja, ja.
Das heißt, er muss sich die Namen ausdenken, die Orte. Und weißt du, umso länger ich drüber nachdenke, Stand by Me, Geheimnis eines Sommers, einer meiner Lieblingsfilme aus den 80er Jahren, ist auch Stephen King. Das ist so, wie viele Geschichten aus diesem einen Mann herausgesprudelt sind, wie viele geniale Ideen. Und er ist nicht nur die Grundidee, also dass er eigentlich immer eine coole Grundidee hat, sondern auch, dass er, wie soll man sagen, dass er
das gut ausgestaltet.
Dass er es ausgestaltet, ja. Stell mal vor, wie viele Stories oder wie viele Substories, wie viele Figuren in It drin sind, in S. Jede Figur hat ja eine Persönlichkeit, jede Figur hat eine Vorgeschichte. Klar, nicht immer in dem gleichen Umfang, aber das ist halt schon echt absoluter Wahnsinn. Und ich habe letztens von ihm, wie heißt das nochmal, bis Mitternacht, ist so eine Kurzgeschichtensammlung mit 3, 4, 5 Kurzgeschichten drin. Und die letzte Kurzgeschichte geht um meinen Lieblingsserienmörder, den BTK-Killer, Dennis Rader, wo er ausnahmsweise mal die Realität genommen und zu einer Geschichte umgebaut hat. Also er hat die Geschichte erzählt von jemandem, der Frauen zu Tode foltert und gleichzeitig ein ganz normaler Ehemann ist. Und wo dann ein Polizist darauf aufmerksam wird und die Ehefrau besucht, nachdem der Mann gestorben ist, und versucht, die Ehefrau davon zu überzeugen, das zuzugeben, dass ihr Mann das war, weil kurz vor seinem Tod hat sie es selber festgestellt. Und das ist im Fall Dennis Rader, also ein BTK-Killer, nicht so gewesen. Der ist geschnappt worden damals. Aber ich finde, das ist, also wenn ihr mal was darüber gucken könnt, ich finde, das ist eigentlich fast der gruseligste Fall von Serienmord, die ich je gesehen habe. Also so ein ganz, ganz unglaublich biederer, nüchterner Typ, irgendwie so eine Kirchenfigur auch, irgendwie, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennen würde, wie nennt man das nochmal, der Küster oder so ein Scheiß im Amerikanischen.
Nicht der Priester oder der Geistliche an sich, sondern eher so der Handlanger.
Der engagierte Handlanger,
Handlanger klingt jetzt auch böse.
Handlanger klingt jetzt einfach böse.
Der Sidekick, aber der Sidekick vom Priester.
Den haben sie nachher gekriegt, weil er eine Diskette, glaube ich, es war keine CD, ich glaube, es war eine Diskette mit einem Brief über seine Taten an die Polizei geschickt hat und nicht gewusst hat, dass auf der Diskette Metadaten drauf sind, wo man erkennen konnte, also da war der Computer in irgendeiner Weise vermerkt, oder zumindest nicht die IP, aber da war vermerkt, worauf Word in diesem Computer lizenziert war, und das war dann die Church, Baptist Church of America, Cincinnati oder so. Und dann war auch zumindest sein Kürzel DR, also Dennis Rader, drin vermerkt. Und dann ist die Polizei da hingefahren, hat direkt auf DR, also Dennis Rader, getroffen, ihn direkt festgenommen. Und was sie dann fanden, ist halt einfach, der Typ hat halt alles fotografiert und hat sich selber in Frauenkleidern irgendwie nackt in den Wald gehängt und so. Und also wirklich der absolute Horror. Und Stephen King hat daraus eine Story gemacht, die genauso gruselig ist. Und ich habe enormen Respekt dafür, weil ich habe jetzt einmal versucht, ein fiktives Buch zu schreiben. Hab's auch hingekriegt. Also ich habe ja einen Thriller mal geschrieben, der zu Hause liegt auf meinem Computer. Aber ich fand es teilweise extrem schwer, mir dann wirklich die Figuren auszudenken. Klar, ich hatte so mein Ermittlerduo, die hatte ich im Kopf, so wie die sein sollen. Bonowski und Käfers heißen die. Aber sonst war es echt schwer.
Ja, glaube ich.
Wirklich dann so, ne, und dann bei sowas wie Stephen King, wo es jedes Mal das sind aber so gute Ideen, finde ich. Und die müssen ja irgendwo herkommen. Weißt du? Das ist ja einfach irre.
Also wenn man sowas komplett Fiktives schreibt, muss man auch aufpassen, nicht zu plagiieren. Ne? Also kein Plagiat zu schreiben. Und zwar ohne es zu wollen, ne? Und ohne es teilweise zu merken. ne, da hast du das Gefühl, du hast eine super Idee, schreibst es und du gibst es irgendwie, weiß ich nicht, dann lesen da 20 Leute und davon sagen 10 irgendwie so, ja, das ist eine 1:1 Kopie von Harry Potter oder so. Ne? Also irgendwie von irgendwas Bekannterem, dass du vergessen hast, dass du es irgendwann mal gelesen, gesehen oder sonst was hast. Ne?
Also wobei man natürlich sagen muss, dass viele Dinge auch Plagiate sind, die bewusst verschleiert werden.
Also ja, ich will natürlich
jetzt nicht über Aragorn und Percy Jackson und so reden, aber wenn man ehrlich ist, zum Beispiel Percy Jackson, der Sohn, ein Halbgott auf der Erde, bla bla bla, der zaubern kann, das ist ein paar Jahre nach Harry Potter erschienen und da denkt man dann auch so, okay, da sind schon sehr viele, nennen wir es mal, Motive aus so, und Harry Potter ist ja auch nicht die erste Geschichte über einen Zauberlehrling gewesen. Das ist immer die Frage, wo fängt ein Plagiat an? Also ich habe zum Beispiel im neuen Programm eine Nummer, wo ich erzähle, wie ich eine Toilette verstopft habe. Okay, klingt jetzt erstmal banal. Aber da hat mich auch jemand darauf hingewiesen, dass er schon mal die Story nicht von einem Comedian, also der Comedian hat keine Nummer draus gemacht, sondern der hat in einem Interview sowas erzählt. Die habe ich aber noch nie gehört, die Geschichte. Und mir ist es halt wirklich passiert. Und was er erzählt, ist so ein bisschen ähnlich. Weißt du, das ist so, es gibt Ähnlichkeiten daran. Nicht nur das Toilette verstopfen, sondern wie es ausgeht. Mhm. Aber dann denke ich auch so, ja gut, aber es ist mir halt passiert. Ich erzähle es in meinem Setting. Ich klaue es nicht von dem. Ich habe es nie gehört, nie gekannt davor. Soll ich es jetzt wegwerfen? Es funktioniert halt super, die Leute haben Spaß dran und es ist ja, es ist keine Nummer, die der aufführt. Der hat es in irgendeiner Talkshow mal erzählt, wie ihm das passiert ist. Dementsprechend klaue ich auch kein geistiges Eigentum im Sinne von, dass ich was aufführe, was jemand anderes auch auf der Bühne aufführt. Er hat es nur als Geschichte mal erzählt. Und dann denke ich so, okay, dann stelle ich einfach mein Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen, darüber, dass ich dann irgendwie, dass es eine Doppelung geben könnte. Es ist nicht die gleiche Geschichte, aber es gibt halt Ähnlichkeiten. So.
Es gab tatsächlich sogar mal eine Klage gegen J.K. Rowling wegen Harry Potter Band 4, dass der auch nur abgeschrieben wäre von, wie hieß das Ding? Irgendwie Willi der Zauberer oder so.
Ist Band 4 nicht das mit dem Pokal? Also wo die da diesen... Das ist ja, doch Feuerkelch,
genau,
der Feuerkelch, glaube ich, ne?
Genau. Hatte ich, also ich habe das, also dieses Willi der Zauberer nie gelesen, aber das, also die Hinterbliebenen davon haben wohl sogar geklagt.
Oh, wow, okay.
Ja, also, keine Ahnung. Aber es kann ja auch, also ne, wie du schon sagst, mit voller Absicht passieren, dass irgendwie was ne, geklaut und geändert wird oder so. Oder auch unabsichtlich. Ne? Mein liebstes Beispiel für irgendwie Stories, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich sind, ist die Tribute von Panem und Battle Royale.
Oh, ja.
Also,
ja. Das ja ist gut, da ist natürlich, da ist das Motiv einfach genau gleich. Es werden ja Leute ausgesetzt, die sich bis zum Ende bekämpfen müssen. Ne?
Genau, und das eigentlich gar nicht wollen.
Boah, Tribute von Panem hat mich ja gar nicht abgeholt. Ne? Das fand ich super. Ja, also, ja, aber ich glaube, da muss man einfach sagen, das Produkt ist ja gut. Also es ist ja gut gemacht. Ist
ja, ich,
ein
also
gut
ich,
gemachter
ich,
Film.
Ich war
aber trotzdem
auch abgeneigt.
Wir sind einfach nicht die Zielgruppe, wir sind zu alt. Also, ja. Also es ist halt, es ist Teenie-Gewalt. Das heißt, man sieht ja nie was von den Auswirkungen, so außer vielleicht mal einen Pfeil, der eintrifft. Aber das war's dann auch.
Ja.
Weil die Grundstory ist ja einfach, da werden 100 Teenager oder ich weiß nicht wie viel irgendwo ausgesetzt und massakrieren sich.
Ja,
man könnte die Tribute an Paar nehmen.
Also die werden nicht einfach nur ausgesetzt, sondern die werden quasi also jeder District quasi gibt 2-3 Kinder ab und die kämpfen dann gegeneinander und damit wird halt die Allgemeinheit belustigt oder bespaßt in Anführungszeichen, um von den tatsächlichen gesellschaftlichen Problemen abzulenken. Und bei Battle Royale ist die Geschichte am Ende genau die gleiche. Da ist es eine Schulklasse in Japan, die irgendwie ausgesucht wird, die dann halt auf eine Insel gebracht wird, wo die sich gegenseitig bekämpfen und das Ganze wird halt übertragen und auch zur Belustigung oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung quasi übertragen und ist so ein bisschen dieses Brot und Spiele von den Römern. Ne? Also die Story ist da exakt, also fast exakt gleich.
Ja, ist es, aber bei, also dieser Subtext mit dem Brot und Spiele Ding, okay, mir hat das einfach, ich fand das teilweise so, ich weiß nicht. Mich hat das nicht abgeholt. Gar nicht.
Ja,
also
kann ich verstehen.
Und dann gab's dann gab's im Zuge dessen viele solche Filme. Also Maze Runner zum Beispiel war der nächste, der dann, glaube ich, in Deutschland gar nicht.
Ja.
Dann gab's auf einmal viele Filme, wo so Teenies gegeneinander kämpfen müssen, wo du auch denkst so, okay, ja gut, dann lass mal, ne? Lass mal machen
ja, da. Wie das halt immer so ist, wenn ein Rezept funktioniert, dann wird's halt nochmal gekocht, ne?
Das ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, besonders im Film, ist das extrem.
Ja,
also Ich überlege gerade darüber, was es denn so gibt an originellen. Ja, zum Beispiel, ja gut, das könnte man auch schlecht. Memento zum Beispiel.
Ja.
Ein Film, der rückwärts erzählt ist. Das habe ich in der Art und Weise nie wieder gesehen.
Ja, aber
ist
das,
aber auch,
das funktioniert aber auch nur einmal, ne? Also ich glaube.
Ja, also
nicht.
Bei zum Beispiel Sixth Sense hat man zum Beispiel zahllose Male mittlerweile wiederholt, den Trick am Ende.
Ja, ja, okay.
Ne, also,
ja.
Oder?
Ja.
Also ich will ihn jetzt nicht spoilern, aber genau dieses, aha, okay, das war die ganze Zeit anders. Gut, ehrlich gesagt können wir eigentlich Sixth Sense nach 23 Jahren jetzt auch mal spoilern, oder? Okay, komm, Spoiler. Bruce Willis ist die ganze Zeit über ein Geist, er ist tot, okay? Und diese Nummer kommt halt in The Others und so weiter, in ganz vielen Filmen vor.
Ja,
das und das schockt einen jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß, damals im Kino war das extrem beeindruckend.
Ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen. Ich habe den an einem Abend, also ich habe ja damals direkt neben einer Kirche gewohnt. Meine Eltern waren sehr aktiv in der Gemeinde tätig, also von Kirchenchor über Kommunionunterricht bis was weiß ich nicht was. Und unter anderem gab es auch eine ganz gute Jugendarbeit in dieser Gemeinde. Und da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, einmal im Monat oder so im Pfarrsaal einen Filmeabend, wo wir einen Beamer geliehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, von den Pfadfindern oder so, da jede Menge Sofas reingehauen haben und sich dann so die Jugendlichen aus der Gegend dort quasi getroffen haben, um zusammen Filme zu gucken. Das war aber eine Zeit, als man Beamer nicht für irgendwie 300 Euro beim Saturn kaufen konnte, sondern wo die Dinger noch richtig groß und teuer waren. Also,
als man die PlayStation 1 oder 2 oder Super Nintendo noch bei der Videothek leihen konnte.
Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es zu der Zeit schon eine PlayStation gab. Das könnte noch so N64-Zeit gewesen sein. Also das war wirklich so, dass dann irgendwie der Gemeindereferent oder so halt mit dem Auto zu den Pfadfindern oder zum, wie heißt nochmal, KSG gefahren ist, da diesen riesigen Koffer abgeholt hat. Also wirklich so ein Flight Case mit so einem Beamer drin, den dann im Gemeindesaal aufgestellt hat und dann wurden da halt abends an zwei Abenden am Wochenende halt Filme geguckt. Und da habe ich den gesehen. Da erinnere ich mich noch dran. Wann ist der erschienen?
Sixth Sense
99.
99 ja. War das, ja. Den habt ihr da geguckt?
Ja, genau, den habe ich da gesehen. Das Ärgerliche ist aber, da ist man ja um den Spoiler damals schon kaum rumgekommen. Ne? Ich wusste damals schon, dass er halt selber ein Geist ist. Ne? Das nimmt dem Film, wenn man es vorher weiß, also man gespoilert
komplett
wurde.
Komplett alles, ja.
Da finde ich gar nicht so sehr. Also schon natürlich.
Du achtest halt mehr auf die Sachen,
genau,
auf die Hinweise, die überall sind. So.
Genau, dieser Aha-Effekt ist halt weg, der sonst am Ende kommen würde. Aber du guckst dir den Film die ganze Zeit an und beeindruckt ist zu viel gesagt, aber bist halt erstaunt, wie gut die das hinbekommen haben, dass das halt immer passt. Also, dass niemand ihn direkt anspricht, ne, sondern eigentlich immer über andere Personen, dass niemand ihn berührt und so weiter und so weiter.
Es ist halt in dem Film wirklich gut maskiert. Bei mir gab es ja, habe ich glaube ich aber auch schon mal erzählt, da beschweren sich jetzt gleich wieder viele, gab es dieses, was wollte ich sagen, die Situation, dass jemand in den Dings reinlief, ins Theater reinlief, ins Kino reinlief, besoffen und brüllte, Bruce Willis ist schon tot.
Ja, schön.
Ungefähr auf der Hälfte, auf Willkommen in Gelsenkirchen, ungefähr auf der Hälfte des Films. Und das war natürlich super Abfuck.
Ja,
so. Ich habe ihn letztens aber mal mit jemandem gesehen und es war eine sie und sie hat nach 10 Minuten gesagt, hör mal, der ist ein Geist, oder? Und ich so, fick dich doch, wie kommst du denn jetzt darauf? Und sie sagt, naja. Und wenn man den heute guckt, es stimmt schon, weil dieses ganze Spiel von Bruce Willis in dem Film ist schon sehr, ja, ist schon sehr bewusst so irgendwie mysteriös, ich kann es gar nicht genau beschreiben. So reden Menschen eigentlich nicht, wie er in dem Film spricht. Auch seine Bewegungen und so ist alles so ein bisschen astral. Ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Ich fand die News von Bruce Willis, dass er wirklich unter schwerer Demenz leidet und mittlerweile, glaube ich,
traurig.
Echt haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, ich glaube, eine der letzten Folgen, das ist tatsächlich.
Das ist so krass, dass diese ganzen Kindheitshelden, die man hatte, wegbrechen.
Ja, die werden halt alt, ne? Und also wir werden halt alt. Ich meine, guck mal, ich bin mittlerweile 40, du wirst bald 40. Wir sind halt nicht mehr Anfang 20 und ich sag mal so, als das unsere Kindheitshelden waren, als wir so, was weiß ich, 16, 14 irgendwie waren, da waren die halt mitten im Leben, ne? Da waren die so, weiß ich nicht, Mitte 40, Anfang 40, Mitte 30, irgendwie sowas, und die gehen jetzt alle hart aufs Rentenalter oder Altersheim zu. Und viele
Harrison Ford ist 80, ne?
Und viele von denen haben jetzt nicht das vegane Sportlerleben geführt, ne? Sondern eher so von Alkohol und Koks ernährt.
Ja, aber das ist, also bei den großen Helden unserer Jugend fällt mir jetzt keiner ein, der so den krassen, also Musiker ja, aber Schauspieler wüsste ich jetzt nicht,
was denn,
ob da jetzt so jemand drunter ist. Ja, also die meisten von denen, Bruce Willis oder Harrison Ford oder lass mich nachdenken, wen hat man so, ne? Diese Figuren unserer Jugend, die waren eigentlich alle Sportler und relativ, in Anführungszeichen, klar, werden die wahrscheinlich auch mal ihre Nase genommen haben, aber bei Bruce Willis scheint es ja eine degenerative Erberkrankung zu sein, für die er nichts kann.
Aber die werden und einfach alt, ne?
Und die werden alt, ja.
Und die
werden alt. Ich meine, jetzt Indie 5, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das angucken will. Ja. Wirklich nicht. 5, also ganz ehrlich, mit 80 jetzt, 79.
Also ich glaube auch, dass der Film, egal, also selbst wenn der in Anführungszeichen ein guter Film werden würde, ne, ich glaube, der kann nicht gut werden, weil man halt zu hohe Erwartungen hat an die Filme.
Ja, und ob man nach dem vierten Teil noch hohe Erwartungen hat, mag ich jetzt mal bezweifeln.
Welcher,
ne?
Vierte?
Ja, genau. Ja, nein, aber meine ich ernst, also an den vierten hatte ich hohe Erwartungen.
Ja, das
ich
stimmt.
Ich dachte, okay, George Lucas ist an Bord, Steven Spielberg ist an Bord, das können die nicht so sehr verkacken. Und dann saß ich da, hier unser gemeinsamer Freund Chris heulte neben mir im Kino, der hat geheult, der war fertig, der sagte, das kann nicht wahr sein, ich habe mein halbes Leben auf diesen Film gewartet. Ich wollte immer Indiana Jones im Kino sehen, immer. Und dann sitze ich hier und das ist einfach die unerträglichste Scheiße, die ich je gesehen habe.
Und jedes Mal, wenn ich daran denke, wird mir, also verstehe ich wieder nicht, warum du South Park nicht guckst oder nicht geguckt hast. Du hast ja gesagt, das gibt dir irgendwie nichts. Da sind so großartige Momente drin und eine der großartigsten South Park-Folgen ist, wo die vier Jungs halt bei Steven Spielberg auf der Skywalker Ranch sind und er die ganze Zeit Indiana Jones fickt, genau. Also, und das war genau in der Zeit, als der Film halt rauskam, ne? Also
fasst es, glaube ich, auch ganz gut zusammen, ne?
Ja.
Haben wir drüber gesprochen mit Harry und Meghan, oder? Nee, das war bei
Bratwurst. Nee, das hast du bei Bratwurst und Baklava erzählt, das habe ich ja gehört. Aber da habe ich mir auch schon gedacht,
fand ich so lustig.
Du musst dir South Park angucken. Du musst dir das
angucken. Das ist immer so. Für die, die es nicht mitbekommen, Harry und Meghan haben sich darüber beschwert, dass sie bei South Park, nennen wir es mal, ironisiert dargestellt wurden, vorsichtig formuliert. Und wie blöd kann man eigentlich sein, ne?
Also ja, Streisand-Effekt, ne?
Klassischer Streisand-Effekt. Also wie man so doof sein kann, irgendwie das dann noch auf sich selber zu lenken, so ein Ding. Die haben halt sich darüber beschwert und deswegen haben jetzt, glaube ich, sogar die Macher von South Park verklagt.
Oh Gott.
Und das ist natürlich wirklich einfach eine Bilderbucheinladung, um verarscht zu werden.
So, also jeder, der das noch nicht gelernt hat, ne, also die sind ja schon so lange in der Öffentlichkeit in diesem Spiel, man müsste doch gelernt haben, dass wenn irgendetwas ist, was dir nicht passt und was scheiße ist und so weiter, ne, dann ist die richtige Lösung immer Fresse halten. Also ganz, ganz selten hilft es, sich darüber aufzuregen. Klar, Stellung zu beziehen oder irgendwie seinen Standpunkt darzulegen und so, ja, das sollte man einmal machen eventuell, ne? Aber ansonsten sollte man gerade so Trolle oder so nicht füttern. Also,
das stimmt.
Also niemals Reichweite schenken.
Völlig richtig.
Ja.
Auf keinen Fall Reichweite schenken und ja gut, aber weißt du, man darf auch nicht vergessen, was für ein Imperium hinter South Park steht, also Matt Stone und wie heißt der andere mal, Matthew, weiß ich gerade nicht, die zu verklagen ist allein schon doof, weil die einfach auch richtig Kohle haben und
ja,
die werden dagegen halten.
Ja, aber du redest hier von einem Mitglied der englischen Königsfamilie. Wenn die irgendwas haben, dann Geld.
Chris Rock hat jetzt eine super Nummer darüber. Insgesamt, er hat ganz viel neues Solo, habe ich noch nicht komplett gesehen, aber ich glaube, es ist auf Netflix. Da erzählt er erstmal von diesem Jada Pinkett und Will Smith Vorfall.
Ja.
Relativ umfassend, ne, weil auch jetzt ein Jahr später immer noch er ziemlich fassungslos ist. Und er erzählt auch von Meghan und Harry und sagt so, ey, was riecht ihr euch eigentlich alle über das englische Königshaus auf? Das sind die, die Sklaverei erfunden haben, so, ne? Und das stimmt ja. Also ich meine, ein Großteil des Reichtums des englischen Königshauses geht auf Kolonisation und auf Sklavenhaltung zurück.
Ja.
Und dass Meghan sich dann über Rassismus dort beschwert, da sagt er so, Meghan, du bist in das rassistische System der Welt eingeheiratet und wunderst dich, dass das Rassisten sind. Vor 250 Jahren haben die noch deine Urgroßeltern ausgepeitscht und sie hat ja recht, er hat recht, das ist wahr. Ne? Das trifft vielleicht nicht für das jetzige, aktuelle Königshaus zu, also ich glaube nicht, dass Prinz Charles jetzt ein eisenharter Rassist ist.
Du meinst King Charles.
Aber King Charles, man gewöhnt sich nicht dran, oder?
Ja, das stimmt. Das ist so wie damals in unserer Kindheit Bundeskanzler Kohl und Papst Johannes Paul II. Ne?
Genau, die waren einfach gewechselt, gesetzt. Die Queen war gesetzt, Kohl war gesetzt. Ich weiß noch, als dann Schröder hat Kohl abgelöst, ne, glaube ich.
Ja,
Schröder,
hat er.
Und dass fast unwirklich war, einen anderen Kanzler zu haben.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen, bei Merkel komischerweise war es nicht ganz so.
Ja, ich glaube, bei Merkel ist es, weil du älter gewesen bist. Also für die jüngere Generation, die quasi von erst Geburt an nicht, aber von irgendwie der Zeit, wo man es wahrnimmt, also so frühe Pubertät oder jugendlich, wo man irgendwie vielleicht das erste Mal so Namen hört, sich für Politik in irgendeiner Form interessiert, für die war das halt Angela Merkel, ne? Das so, was, Bundeskanzlerin kann auch ein Mann sein? Das, ne?
Bis heute ist auch so, also ich rechne nicht mehr in D-Mark um, aber ich bin mit der D-Mark aufgewachsen.
Ja.
Und Entschuldigung, ich habe mir gerade einen Tuffel reingeworfen. Die
ja, nein, hin. Hört man überhaupt nicht. Also, nein, Vollprofi.
Die sind so lecker.
Ja.
Die sind so lecker. Jedenfalls, ich hab, und immer noch ist in meinem Kopf D-Mark verankert. Also es gibt noch bei Voll Normal mit Tom Gerhardt. Gibt's doch dieser, der Prolo-Film aus, weiß nicht, 96, 97. Da hat doch sein Vater oder er finden 1000 Mark. Das sind 1000 Mark, mein Junge, 1000 Mark. Und dann heben die so auf und legen die so ein Holzkästchen und so. Und da wird ja erstmal klar, wie fucking alt dieser Film sein muss, weil es geht halt noch um 1000 Mark.
Ja.
Und ich meine, der Euro ist wann eingeführt worden? 2000 oder 2001, ne?
Ja, so um den Dreh rum. Hattest du damals auch so ein Säckchen mit so den ersten Münzen?
Ja, hatte ich auch. Ja. Aber irgendwie ganz geil, dass wir solche. Also manchmal denke ich, eigentlich bin ich zu einem ganz guten Zeitpunkt geboren, weil ich mir erspare mir so Klamotten wie Weltkriege bisher.
Ja.
Und wobei Dritten Weltkrieg in der Art und Weise wird es ja nicht geben, so, ne? Der ist dann recht kurz. Aber ich habe schon so ein paar Sachen erlebt, wo ich denke, also ich will das jetzt nicht positivieren, also sowas wie den 11. September. Ich wünschte, es hätte nie stattgefunden. Aber trotzdem kann ich meinen Enkelkindern irgendwann davon erzählen. Ich habe eine Währungsumstellung erlebt, was ja jetzt auch nicht unglaublich ist, aber irgendwie schon, also dass der Euro eingeführt wurde, ich glaube, für Kids, die heute aufwachsen, ist gar nicht vorstellbar, dass mal anderes Geld gab.
Wir
die Kids, die uns gerade zuhören, anderes Geld, für das man bedeutend mehr bekommen hat nebenbei.
Ja, also bitte. Wirklich viel mehr. Also wir haben vor allem auch noch eine Zeit gelebt, in der, also da waren wir zwar noch relativ jung, also ich weiß nicht, wie viel du davon noch mitbekommen hast, aber die Wiedervereinigung, ich kann mich da noch dran erinnern.
Ich erinnere mich auch dran. Ja.
Das ist also
da natürlich, ist irgendeine Fernsehsendung ausgefallen, die ich sehen wollte und ich war super sauer. Ja,
natürlich haben wir das nicht in dem Rahmen mitbekommen, wie wir das jetzt als Erwachsene verstehen und mitbekommen würden, weil da waren wir halt noch jung, also wirklich jung. Ne? Da waren wir Kinder.
Ich habe nicht wirklich verstanden, worum es da ging. Also
die Mauer ist weg, ne? Und das war dann so ziemlich. Ich war aber damals, also wir hatten damals einen Schüleraustausch mit dem Osten, also kurz nachdem die Mauer gefallen ist, und wir waren dann in Stralsund und das sah schon anders aus. Also das, mir ist schon bewusst geworden, dass das anders war, aber mir war natürlich nicht bewusst, was für ein krasser Unterschied das ist. Ne, und was das bedeutet. Ich meine, die Leute haben ja auch eine Währungsumstellung mitgemacht. Ne, und zwar noch mal eine krassere. Vor allem auch, also ich meine, deren Land ist weg. Also ich meine, ja, die Wiedervereinigung ist jetzt lange, lange her. Ne? Also wir sind gute 30 Jahre sind ins Land gegangen oder mehr sogar. Und es gibt Leute, die sagen so, ja, jetzt muss aber mal langsam gut sein. Man muss aber auch verstehen, dass die Menschen dort alles, wofür sie gearbeitet haben, im Grunde weg war. Ne? Das ist so, als ob man dir heute alles, was du hast, irgendwie wegnimmt. Ne? Also alle Altersvorsorge ist plötzlich für einen Arsch. Deine Karriere, die du dir aufgebaut hast, ist für einen Arsch. Das ist alles für einen Arsch. Und also natürlich nicht für alle, aber für viele.
Und man darf nicht vergessen, es wurden nicht zwei Systeme übereinander gelegt, sondern ein System wurde über das andere gelegt. Wenn man ehrlich ist. Also, das würde ich heute auch noch so unterschreiben. Also, der Osten hat sicherlich durch die, also natürlich, wir müssen nicht über das menschenverachtende System und so sprechen, das steht nicht zur Diskussion, dass Menschen an der Grenze erschossen wurden, aber trotzdem hat der Osten in vielen Dingen durch die Wiedervereinigung nicht gewonnen.
Nee, natürlich nicht. Ich kann aber genauso gut Leute verstehen, die irgendwie, also ich bin jetzt wieder im, ich liebe das Ruhrgebiet, es ist halt, es ist ein Drecksloch, aber es ist meins. Ne? Es ist
dein Drecksloch, nein, dein Drecksloch.
Und das stimmt auch nicht, das Ruhrgebiet hat wirklich wunderschöne Ecken, also neben der Industriekultur auch so jede Menge Natur und so, aber du hast hier halt auch Duisburg-Marxloh oder sowas. Ne? Und ich verstehe Leute, die dort aufwachsen oder dort irgendwie am Existenzminimum leben oder so, die dann, was weiß ich, nach Leipzig oder Dresden mal fahren Tag und sagen so, oh, hier ist aber hübsch, also hier ist alles gut und so, ne? Und bei uns ist halt scheiße. Und warum zahlen wir immer noch einen Solidaritätsbeitrag oder haben ihn jahrelang gezahlt und so? Dass die Leute verbittert sind, das kann ich auch nachvollziehen. Also ne, genauso gut aber die Leute, die aus dem Osten kommen und sagen, bei uns wurde im Grunde alles kaputt gemacht oder weggenommen. Also, ne, also selbst nach 30 Jahren ist es, glaube ich, schwierig, da auf einen Nenner zu kommen, weil halt die Realitäten so unterschiedlich sind, in denen die Leute in den einzelnen Gebieten leben. Ne? Also es gibt ja nicht den Ossi oder den Wessi.
Absolut richtig, Reini. Und jetzt kommen wir zum Ende von ja, Bratwurst bitte. Und Baklava. Habe ich gerade Bratwurst und Baklava gesagt?
Du treuloses Schwein. Du bist
Nein, ich habe gerade Spotify aufgemacht, um einen Song zu empfehlen.
Ja, natürlich. Und dann ploppte Bratwurst und Baklava auf. Natürlich. Natürlich, wes Brot ich esse, des Lied ich sing, ne?
Also, ich empfehle heute, diese Woche, von Purple Disco Machine, Hypnotized. Ein Song, der mir gute Laune macht. Habe ich diese Woche gehört. Purple Disco Machine mit Hypnotized ist Purple der Song, den ich empfehle. Purple Disco Machine.
Ich habe letztens... I feel
blinded by the light. Hat mir gut gefallen.
Okay. Ich hätte auch mal was Poppiges, wenn ich das in den ganzen Jahren, die wir das schon machen, nicht mal empfohlen habe. Ich habe letztens mich mit Nikolas im Eingang gestanden bei irgendeiner unserer Veranstaltungen. Da lief im Hintergrund so Dudelmusik und da lief Radar Detector von Darwin Dietz. Kennst du das noch? Scheiße. Das war so ein One-Hit-Ding.
Boah, nee. Also Radar Love kenne ich noch. Nee, Satellite of Love. Und Radar... Nee, Radar Love gab's
Radar, Radar Detector von Darwin Dietz. Soll ich das mal auf die Liste packen?
Dann pack die beiden Songs mal drauf, Reini. Das war Alliteration am Arsch, nicht Bratwurst und Baklava. Und wir lieben euch. Das wollen wir, dass ihr das wisst. Wir lieben euch mehr, als wir uns selbst lieben, weil wir mögen uns selbst eher nicht so sehr. Dementsprechend mögen wir euch wahrscheinlich wirklich mehr. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir küssen eure Augen, küssen eure Eicheln und auch Vaginen.
Alles. Wir küssen alles. Einmal
schlecken. Reini, passt auf dich auf. Tschüss. Das war Alliteration am Arsch. Ciao, ciao.